Kleine Dinge können eine große Wirkung haben. Ein gutes Beispiel dafür ist Deuterium. Nur ein Neutron macht den Unterschied zwischen normalem Wasserstoff und der schweren Variante des Elements. Diese winzige Veränderung birgt ein riesiges Potenzial. Der Einsatz von Deuterium könnte Medikamente in wichtigen Eigenschaften verbessern. Wie das funktioniert und wie weit die Umsetzung ist, darum geht es heute.
Das ist der Trick, dass man, wenn man an bestimmten Stellen in diesem Molekül jetzt eben Deuterium nimmt statt gewöhnlichem Wasserstoff, dass die Abbauenzyme einfach länger brauchen. Was umgekehrt heißt, der Wirkstoff hat länger Zeit, um wirksam zu sein.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Willkommen beim Microscope. Mein Name ist Franziska Walser und ich bin wieder in kompetenter Begleitung. Neben mir sitzt Dr. Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo, Herr Hömke.
Ja, hallo, grüße Sie.
Herr Hömke, wir haben ja einen Themenplan und da schreiben wir immer so stichpunktartig auf, was wir vorhaben in den nächsten Monaten. Und dann habe ich Deuterium gelesen und habe mir gedacht, das klingt wie so ein Superheldenstoff, wie Kryptonit eigentlich.
Das stimmt. Das ist ja auch sowas, ein Begriff, den hört man irgendwann mal und dann jahrelang nicht und plötzlich hört man es wieder und denkt, oh, was ist das?
Ja, so ein bisschen bekannt, aber auch ein bisschen geheimnisvoll, ne? So eine Mischung. Ich habe ja schon mal kurz ein bisschen erklärt, was der Unterschied ist zwischen Wasserstoff und Deuterium. Jetzt machen wir es nochmal ein bisschen ausführlicher. Also Deuterium ist ein sogenanntes Isotop des Wasserstoffs und für alle, deren Chemieunterricht jetzt ein bisschen zurückliegt, was heißt denn ein Isotop?
Also wir haben alle mal gelernt, Atome bestehen aus einem Atomkern und außenrum gibt es Elektronen. Der einfachste Fall überhaupt ist der Wasserstoff. Da besteht der Kern normalerweise aus einem einzigen Kernteilchen, nämlich einem Proton, und ein einsames Elektron ist außenrum. Aber es gibt beim Wasserstoff in ganz kleinen Mengen auch diese Variante. Da ist der Kern zusammengesetzt aus zwei Kernteilchen, nämlich dem Proton. Sonst wäre es kein Wasserstoff, wenn es nicht genau ein Proton hätte. Aber es kommt noch ein Neutron dazu. Und es gibt sogar noch eine weitere Variante, das Tritium. Da ist dann noch ein zweites Neutron mit dabei, also insgesamt drei Kernteilchen. Aber allein schon dieses Deuterium, also der Wasserstoff mit einem Proton, einem Neutron, ist sehr selten in der Natur. Es sind nur 0,015% des Wasserstoffs eben Deuterium. Fast der gesamte Rest ist eben der gewöhnliche Wasserstoff.
Ja, aber ist eben, das ist auch, glaube ich, wichtig nochmal zu verstehen, das ist ein natürliches Isotop. Das heißt, wenn man so ein Glas Wasser hat, wie wir jetzt gerade hier, die wir hier sitzen, da ist Deuterium drin. Wir haben sozusagen Deuterium hier am Tisch.
Ganz richtig. Also Deuterium ist in winzigen Mengen praktisch allgegenwärtig, eben im Wasser, aber natürlich auch in unserem Körpergewebe, überall da, wo Wasserstoff ist. Und fast jedes Biomolekül hat irgendwo ein, zwei, drei oder viele Wasserstoffatome. Da kann eben auch da und dort mal ein einzelnes Deuterium drin sein.
Und man kann es aber eben künstlich auch herstellen. Also wenn man es dann nutzen will und in großen Mengen braucht, dann könnte man das herstellen auch.
Man kann es herstellen, vor allen Dingen aber gibt es Tricks, wie man dieses Deuterium anreichern kann, also dafür sorgen kann, dass man von dem wenigen, das es gibt, eben dieses aufkonzentriert und damit arbeitet.
Harold Clayton Urey hat 1934 schon den Chemie-Nobelpreis bekommen für die Entdeckung des Deuteriums. Wann kam man denn dann dahinter, dass der Stoff auch für die Pharmaforschung interessant sein könnte?
Also die Idee ist eigentlich wirklich auch schon ziemlich alt. Ich glaube, so in den 1970ern oder so wurde das durchaus erwogen, dass man damit sinnvolle Sachen machen könnte. Aber tatsächlich hat es dann also bis 2017 gebraucht, bis in den USA das erste Medikament zugelassen wurde, bei dem in den Wirkstoff bewusst eben an einer Position oder mehreren Deuterium eingesetzt wurde statt des gewöhnlichen Wasserstoffs.
Und Deuterium ist ja kein Wirkstoff, es ist ein Wirkstoffverstärker. Also wir haben die Folge ja auch genannt, Wirkstoffe tunen mit Deuterium. Also der macht die mächtiger auf irgendeine Art. Wie denn?
Wasserstoff liegt so gut wie nie eben alleine vor. Und wenn man sich anschaut, wie sich gewöhnlicher Wasserstoff mit Kohlenstoff meinetwegen verbindet oder wie sich eben Deuterium mit Kohlenstoff verbindet, dann tun sie das auf die gleiche Weise. Aber die Bindung von gewöhnlichem Wasserstoff und Kohlenstoff kriegt man leichter wieder auseinandergerissen als die Bindung von Deuterium und Kohlenstoff.
Wie so eine Art Superkleber.
Das ist irgendwo so ein bisschen ein Superkleber. Man denkt dann, wie kann das sein? Also Bindung, das haben wir ja alle in der Chemie mal gelernt, hat ja eigentlich mit den Elektronen zu tun. Und beim Elektronen ist ja das Deuterium nicht anders als der gewöhnliche Wasserstoff. So. Aber man kann sich klar machen, solche Moleküle sind ja niemals starr, sondern die Atome zappeln da immer ein bisschen rum. Die gehen für einen Moment dichter zusammen, rücken wieder auseinander, die wackeln. Und diese Bewegungen, da macht es durchaus was aus, ob eben der Atomkern ein bisschen schwerer ist oder nicht ganz so schwer.
Und dieses
so.
Neutron macht eben ein bisschen schwerer.
So, und macht eben ein bisschen schwerer. Und das führt letztlich im Effekt dazu, dass diese Bindung etwas schwerer wieder aufzubrechen ist.
Okay, und für Medikamente, also für Wirkstoffe, heißt das jetzt was? Also wir haben stabilere Bindungen und das heißt dann in der Wirkung?
Wirkstoffe werden ja synthetisiert, dann nimmt man sie ein. Aber im Körper sind ganz viele Enzyme, die versuchen, alle Fremdstoffe wieder irgendwie abzubauen. Abbauen heißt nicht, dass jetzt so ein Molekül in alle Atome einzeln zerspringt, sondern so ein Enzym kommt und versucht, irgendwie dieses Molekül zu verändern, noch einen Sauerstoff einzufügen oder irgendwas dran zu hängen und so weiter, um letztlich dieses Molekül wieder aus dem Körper rauszukriegen. Mhm. Und alle Wirkstoffe sind grundsätzlich anfällig dafür, dass sie im Körper nicht nur ihre erwünschte Wirkung tun, sondern auch diesen Abbauenzymen zum Opfer fallen. Manche Wirkstoffe sind nur leider besonders empfindlich und es kann sein, dass die Abbauenzyme ziemlich schnell mit dem Abbauen sein können. Und dann kann es eben sein, und das ist der Trick, dass man, wenn man an bestimmten Stellen in diesem Molekül Deuterium nimmt statt gewöhnlichem Wasserstoff, dass die Abbauenzyme einfach länger brauchen. Was umgekehrt heißt, der Wirkstoff hat länger Zeit, um wirksam zu sein.
Okay. Also der ist länger in der Form im Körper, in der man ihn braucht.
Ganz genau.
Das heißt, in Konsequenz, ich muss die Tablette seltener nehmen zum Beispiel.
Ja, ganz genau. Ja. Das ist eine naheliegende Konsequenz und das ist auch in der Tat bei mehreren Medikamenten der Grund gewesen, warum man an bestimmten Stellen das Deuterium eingeführt hat, weil man sonst dieses Medikament ziemlich oft hätte wieder nehmen müssen und auf die Weise kann man eben die Einnahmeintervalle auseinanderziehen.
Für die Patientinnen und Patienten heißt es, sie müssen zum Beispiel nicht so diszipliniert sein? Oder also warum würde man sich das wünschen, dass man halt weniger oft Medikamente geben muss? Auch weil die Wirkstoffe vielleicht teuer sind und man spart sich Wirkstoff am Ende? Oder?
Also wie soll ich sagen, Deuterium ist auch teuer. Ja. Insofern, das macht nicht gerade die Wirkstoffherstellung billiger, wenn man bewusst da Deuterium noch einsetzt. Nein, aber ein Beispiel. Es gibt ein Medikament für Patientinnen und Patienten, die Mukoviszidose haben. Das ist ja eine genetisch bedingte angeborene Erkrankung. Mhm. Und es funktioniert ein Chloridkanal in Zellen nicht richtig, unter anderem in der Lunge. So. Es gibt nun Möglichkeiten, die Funktionstüchtigkeit dieses Chloridkanals zu verbessern. Und dafür gibt es ein Medikament, das mehrere Wirkstoffe kombiniert. Und es sind insgesamt 3. 2 davon muss man auch normalerweise nur einmal am Tag nehmen. Mhm. Der 3. allerdings ist eben sehr anfällig für Abbau. Das heißt, man müsste entweder unheimlich viel davon reinpacken oder, und das hat man gemacht, man führt eben Deuterium ein und bremst damit den Abbau. Das heißt, dann können die Patientinnen und Patienten sich eben versorgen mit wirklich nur einer Einnahme am Tag. Sonst müssten sie sozusagen die 2 einmal am Tag nehmen und das 3. 2-mal am Tag nehmen. So, und das ist natürlich heikel, dass das immer so zuverlässig funktioniert. Und indem man aber alle 3 in diesem Medikament vereinigen kann, schafft man doch eine hohe Zuverlässigkeit der Anwendung, sag ich mal.
Ja.
Und das ist einfach wichtig, damit diese Krankheit durchgehend lebenslang in Schach gehalten wird.
Und das ginge theoretisch, also deuterieren, glaube ich, heißt es ja, ne?
Ja,
wenn man
genau.
dieses Deuterium einführt in Wirkstoffe. Das ginge theoretisch bei jedem Wirkstoff. Es lohnt sich nur nicht bei jedem, oder?
Theoretisch könnte man das bei praktisch jedem Wirkstoff machen. Mir fällt jetzt kein Wirkstoff ein, der nicht irgendwo Wasserstoff hat. Doch.
Hätte mich auch gewundert, wenn nicht.
Tatsächlich, es gibt Medikamente gegen bipolare Störung, da ist der Wirkstoff Lithium. Lithium-Ionen.
Nun, das ist quasi
da ist tatsächlich kein Wasserstoff. Okay, also es gibt doch was und es gibt Radiumdichlorid, wird eingesetzt gegen Prostatakrebs. Aber gut, das sind ja wirklich ganz große Ausnahmen. Ansonsten, die Fülle aller Wirkstoffe hat irgendwo Wasserstoff. So, aber so eine teure Umarbeitung, wie das die Deuterierung ist, die macht man natürlich nur dann, wenn das einen medizinischen Sinn ergibt. Wenn das also wirklich die Eigenschaften dieses Wirkstoffs, dieses Medikaments wirklich in einer entscheidenden Hinsicht verbessert.
Mhm.
Es gibt da ein weiteres Beispiel. Es geht nicht immer nur um die Verlängerung sozusagen des Anwendungsintervalls. Es gibt ein Prostatakrebsmedikament, das zum einen eben das Wachstum eines Prostatatumors unterdrücken kann. Es hat aber bei manchen Männern eine Nebenwirkung, es führt zu Krampfanfällen. Denn dieser Wirkstoff gelangt auch ins Gehirn und kann dort eben an bestimmten Stellen eine unerwünschte Wirkung erzielen. Aber es hat sich gezeigt, wenn man dieses Wirkstoffmolekül an geeigneter Stelle deuteriert, also Deuterium einführt, dann gelangt dieser Wirkstoff nicht mehr ins Gehirn, kommt nicht mehr durch. Das heißt, man hat die Chance, damit diese Krampfanfälle sehr unwahrscheinlich zu machen oder vollständig zu verhindern. Und diese deuterierte Version hat es jetzt immerhin schon bis in die Phase 3 geschafft, also die letzten großen Studien der Erprobung. Und wenn es sich da auch bewährt, dann könnte es also in absehbarer Zeit dann auch wirklich eine Zulassung erhalten.
Jetzt haben Sie zwei Beispiele genannt. Wie verbreitet ist das denn generell, dass Deuterium schon eingesetzt wird als Wirkstoffverstärker?
Also es ist bis jetzt die große Ausnahme. Auf dem deutschen Markt, weiß ich, sind zwei Medikamente, bei denen Deuterium drin ist. Das eine hatte ich ja genannt, Mukoviszidose. Das andere ist zur Behandlung von Psoriasis. Ein drittes hat jetzt gerade die Zulassung erhalten im Januar 2026. Muss erst noch auf den Markt kommen. Und dann sieht man eben eine Reihe von Projekten, bei denen eine klinische Erprobung derzeit stattfindet und so weiter. Also es ist die große Ausnahme, aber man kann annehmen, wenn jetzt von den Projekten, die noch in Entwicklung sind, möglichst viele eben auch zum Erfolg kommen, dann werden es mehr werden.
Und was ist die Hürde dabei, dass es mehr werden? Also geht es auch da um dieses Verfahren, wie deuteriere ich? Also wie bekomme ich das Deuterium rein in die Wirkstoffe? Also braucht es da noch ein bisschen mehr Forschung an der Stelle?
Also Forschung ist sehr willkommen, sage ich mal, weil es Verfahren gibt, die aber zum Teil schwierig anzuwenden sind. Wirkstoffmoleküle sind auch typischerweise nicht gerade die Sorte Chemie, die unkaputtbar ist, die also höchste Temperaturen und sowas aushält. Es ist jetzt vor kurzem ein Durchbruch gelungen, dass man also eine neue Art des Einführens von Deuterium gefunden hat mit bestimmten Metallen als Katalysatoren. Aber man braucht immer noch Temperaturen weit oberhalb von 100 Grad. So. Und einige Wirkstoffe sind dann, die halten das also schon nicht aus oder nicht lange aus. Das heißt, weitere Forschung ist sehr willkommen, die es schafft, diese Reaktionen vielleicht noch bei Temperaturen irgendwo, ich sag mal 40 Grad oder Raumtemperatur oder so hinzubekommen. Da wird also noch viel geforscht. Natürlich motiviert, weil man sieht, dass man durch dieses Deuterieren von Molekülen sehr gute Eigenschaften da nochmal hineinbekommen kann. Es werden auch immer wieder neue Patente vergeben, wenn Firmen wieder einen neuen Weg gefunden haben, wie sie eben in ihre Moleküle Deuterium an der richtigen Stelle einzuführen. Es geht ja nicht darum, das einfach wild und wirre zu machen, sondern man muss ja genau die Stellen deuterieren, an denen die Abbauenzyme eben dann ansetzen.
Genau,
ja,
so. Diese Verbindung, ja. Ne? Die anfällig.
Genau.
Ja. Ja. Also das heißt, das Potenzial wäre groß, weil potenziell eigentlich fast an jedem Wirkstoff anwendbar, aber muss halt noch in die Fläche im Sinne von, dass es anwendbar wird.
Genau, dass ja. Das also wirklich noch viel breiter eingesetzt werden kann. Gleichzeitig gibt es natürlich dann auch die Frage, ja, wenn ich dann auf einmal an einer Stelle so viel Deuterium habe, ist das irgendwie problematisch. Mhm. So, denn es ist völlig klar, wenn wir also, was weiß ich, wenn wir komplett durchdeuteriertes Wasser trinken würden, das wäre schädlich. Das,
ja.
Das würde natürlich alle möglichen Reaktionen im Körper bremsen, das wäre schädlich. So hat man aber auch untersucht und festgestellt, dass Deuterium in geringen Mengen überhaupt keinen schädlichen Effekt hat.
Weil wir nehmen es ja sowieso zu uns
so.
Täglich, weil
und
es ist
ich
ja
meine,
schon
es
drin, aber auch wenn man mehr zu
genau.
sich nimmt.
Genau, und wenn man jetzt einmal am Tag so eine Tablette einnimmt, auch da sind ja natürlich nicht gerade Gramm von Wirkstoff drin und damit ist natürlich das Deuterium letztlich schon in diesem Wirkstoff eine geringe Menge und wenn er abgebaut wird, dann verteilt sich das noch weiter. Also das funktioniert gut.
Okay, genau, weil da hätte ich nämlich jetzt sonst gefragt zu den Risiken und Nebenwirkungen.
Ja.
Wir hatten ja gerade auch schon ein Beispiel, wo Deuterium die Nebenwirkungen sogar verringert.
Ja.
Also da ist jetzt nichts zu befürchten, wenn man Medikamente deuterieren würde.
Also diese geringen Mengen sind nach allen Untersuchungen für den Körper überhaupt kein Problem.
Bei diesem Muskoviszidose-Medikament, da also gab es ja schon einen Wirkstoff und der wurde dann deuteriert. Der hat dann auch einen anderen Namen, ne? Da steht Deut irgendwas, steht da
genau,
davor.
Also typischer Gang der Dinge ist, dass man Deut vorne dran setzt. Also aus Ivacaftor wird dann eben Deut-Ivacaftor und aus Tetrabenazin wird Deutetrabenazin und so weiter. Es ist nicht zwingend, dass man das so macht. Es ist jetzt nicht Pflicht, sage ich mal. Aber das hat sich so jetzt bei den ersten Wirkstoffen so eingebürgert, dass man es macht.
Und was heißt das für, also wenn es schon zugelassene Medikamente gibt, jetzt nur als Gedankenspiel, ne? Und jetzt patentrechtlich. Also mal angenommen, ich wäre eine Konkurrentin und nehme mir einfach einen Wirkstoff und deuteriere den und dann mache ich ein neues Patent drauf. Geht das denn?
Also ja, grundsätzlich geht das. Sie müssen dann aber auch natürlich zeigen, dass damit eine sinnvolle Anwendung verbunden ist. Was noch viel entscheidender ist, wenn Sie einen Zulassungsantrag stellen für ein Medikament, wird der Wirkstoff daraufhin angeschaut, ob er als neu im Sinne der Pharmazie gelten kann. Und als neu gilt er, wenn eine Abwandlung eines vorhandenen ist, nur dann, wenn er eben wirklich in einem relevanten Punkt sich anders verhält.
Mhm.
Also wenn Sie eben damit wirklich substanziell das Anwendungsintervall verlängern können, dann ist das ein Grund, ja. Wenn Sie eine bestimmte Nebenwirkung auf die Weise ausschließen oder sehr unwahrscheinlich machen können, dann ist das ein Grund. So, aber wenn Sie nur minimale Veränderungen durch diese Abwandlung erzielen, dann sagt die Zulassungsbehörde, dieser Wirkstoff ist zwar von der Zusammensetzung her chemisch gesehen etwas anders, aber nicht neu im Sinne einer Arzneimittelzulassung.
Okay, also das heißt, da würde ich wahrscheinlich nicht durchkommen, wenn ich so ein Copycat-Deuteriums-Ding
also Sie würden,
machen würde.
Ich meine, wenn es ein taugliches Medikament dabei rauskommt, dann kann es auch zugelassen werden. Aber dann sind Sie einfach nur ein Wettbewerber unter so und so vielen anderen, die eben auch mit dem alten Wirkstoff unterwegs sind und können nichts geltend machen, durch das sie meinetwegen eben einen höheren Preis kriegen könnten oder irgendeine Exklusivität.
Okay. Was ist denn generell Ihre Einschätzung? Also schauen wir mal auf die nächsten 10 Jahre. Werden wir da flächendeckend deuterierte Medikamente sehen oder wird es doch eher ein Nischenphänomen bleiben?
Wir sind jetzt gerade in der Pionierzeit. Es wird sicherlich häufiger werden, dass man solche Medikamente sieht. Aber man wird es sicher dann und immer nur dann einsetzen, wenn man damit wirklich relevante Verbesserungen erzielen kann. Denn um es einfach irgendwo zu machen, um ein kleines bisschen das Anwendungsintervall auseinanderzuziehen, dafür ist es einfach zu teuer.
Ja. Das war jetzt die Prognose für die nächsten 10 Jahre. Wie sieht es denn aus mit den Anwendungsfällen? Also wir haben jetzt vor allem darüber gesprochen, dass sie eben weniger schnell abgebaut werden von den körpereigenen Enzymen, aber sind auch noch so andere Anwendungsfälle vielleicht denkbar?
Ja, da gibt es tatsächlich noch weitere Fälle, wo man hofft, dass man mit Deuterium was erreichen kann. Einige Wirkstoffe haben unglücklicherweise die Eigenschaft, die brauchen gar keine Enzyme, um sich zu verändern. Die verändern sich von ganz allein. Die Atome haben eine Neigung, sich umzugruppieren. Und das ist natürlich blöd. Man möchte ja, dass der Wirkstoff genau so ist, wie man ihn gemacht hat, damit er seine Wirkung erzielen kann. Und diese umgelagerten Moleküle, die wirken nicht oder im schlimmsten Fall machen sie nur irgendeine Nebenwirkung. Mhm. Und auch da hat man schon experimentiert und gesehen, ja, auch da kann man manchmal, wenn man an einer geeigneten Stelle im Molekül deuteriert, dafür sorgen, dass dieses Molekül diese Umlagerung nicht mehr so schnell hinbekommt. Außerdem, es gibt Fälle, wo es nicht nur einen Abbauweg gibt, sondern zwei Abbauwege. Das heißt, es könnte dieses Enzym dran ansetzen und es dann abbauen oder auch das andere. Und der eine Abbauweg führt meinetwegen zu völlig harmlosen Sachen. Das ist gut, ist erwünscht. Der andere Abbauweg führt aber zu Stoffen, die sehr unerwünschte Nebenwirkungen machen. So, und dann, auch da gibt es die Überlegung, wenn wir an der richtigen Stelle deuterieren, dann könnten wir dafür sorgen, dass vielleicht der eine Abbau praktisch nicht behindert wird, aber der andere, der unerwünschte Abbau, ordentlich blockiert. Und dann wird im Ergebnis natürlich fast alles an Abbau über den harmlosen Weg laufen. Das könnte weiter Nebenwirkungen reduzieren.
Das ist jetzt nicht unser Thema heute, aber ich habe gelesen bei der Vorbereitung, dass sich eben nicht nur die Pharmabranche interessiert für Deuterium, sondern auch die Spirituosenindustrie. Also Alkohol ist ja auch ein Wirkstoff in dem Sinne. Und auch den könnte man deuterieren, habe ich gelesen. Und dann soll er weniger Kater machen. Also da gibt es jemand, der eine Firma gegründet hat mit genau solchen Dingen. Wäre das auch ein Zukunftsszenario?
Also das müsste erstmal sorgfältig natürlich in Studien erprobt werden, ob das tatsächlich so funktioniert. Mhm,
mit dem weniger Kater.
Mit dem weniger Kater. Man müsste dann auch schauen, um welche Mengen es geht. Denn wie gesagt, in Milligrammmengen von Wirkstoff, in dem dann wieder etwas Deuterium enthalten ist, ist das überhaupt kein Thema. Aber Alkohol wird ja selten, sage ich mal, so in einzelnen Millilitern konsumiert. Da geht es ja schon eher um größere Mengen. Hm. So müsste man sich alles anschauen. Das wäre mal das Erste. Das Zweite ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr preiswert wird.
Ja, es wäre ein Edelalkohol.
So, ich kenne aber auch das Projekt nicht. Ich weiß nicht, wie viel Prozent gewöhnlichen Wasserstoffs dadurch Deuterium ausgetauscht werden soll. Wenn man den Deuteriumanteil nur von 0,015%,
was ja der normale natürliche
Anteil, wäre, genau, sagen wir mal, verdoppelt auf 0,030, dann wäre ich geneigt zu glauben, dass das in einer Alkohollaune herbeifantasierte Wunderwirkungen sind.
Okay, also das heißt, da sind wir mehr so im Bereich von irgendwie Superhelden-Kryptonit und so weiter. Das ist dann mehr der Mythenbereich, weiß man nicht so genau.
Also, wie soll ich sagen, unter Einwirkung von Alkohol können sich manche Menschen sehr viel vorstellen.
Okay, dann bleiben wir erstmal bei den Wirkstoffen.
Genau, ich glaube, das ist auf alle Fälle eine Anwendung, für die sich alle Deuterium-Chemie lohnt.
Das war der Podcast Microscope heute zum Thema Deuterium mit VfA-Forschungssprecher Dr. Rolf Hömke. Danke, Herr Hömke.
Ja, sehr gern.
Neues aus der Welt der Pharmaforschung finden Sie wie gewohnt unter www.vfa.de. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, unser Format Microscope liefert wirtschaftspolitische Hintergründe aus Forschung und Industrie. Jetzt auch alle 2 Wochen neu. Mein Name ist Franziska Walser. Tschüss und bis bald.
Microscope. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.